ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und habe natürlich mein Handy heute schon den ganzen Tag über benutzt, wie sehr viele von euch bestimmt auch. Würde ich aber noch zur Schule gehen, dann müsste ich schon überlegen, ist vielleicht das Zeitlimit, das meine Eltern eingerichtet haben, erschöpft? Oder welche Regeln gelten an meiner Schule? Es gibt ja die Forderung, Handys an Hamburgs Schulen ganz zu verbieten, aber seit heute wissen wir, ein Verbot kommt nicht. Hamburg und Niedersachsen haben aber gemeinsam verkündet, welche Handyregeln sie sinnvoll finden. Außerdem geht es um die Hamburger Top-Nachricht des Tages. Der Entwurf für die neue Oper in der Hafencity wurde vorgestellt. Und der Sieger aus Kopenhagen sagt das hier.
Three-dimensional public landscape of terraces that emanate from a kind of central core of a beating heart of music.
Architekt Bjarke Ingels nennt seinen Entwurf eine dreidimensionale Landschaft, die von einem Zentrum ausgeht, einem schlagenden Herz der Musik.
Wow. Hört sich toll an. Aber was heißt das konkret und was kostet das? Das klären wir gleich. Heute ist Donnerstag, der 13. November. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Hamburg bekommt, wenn nicht noch was dazwischen kommt, eine neue Oper. Der Milliardär Klaus-Michael Kühne hat sich mit seiner Idee durchgesetzt, sie der Stadt zu schenken. Aber wie soll sie nun eigentlich aussehen? Da haben wir auch hier in der Redaktion ziemlich gespannt drauf gewartet und seit heute können wir die Frage beantworten. Der Siegerentwurf für die neue Staatsoper in der Hafencity auf dem Barkenhöft wurde präsentiert. Schaut euch das gerne mal an, zum Beispiel in der NDR Hamburg App, wenn ihr das nicht schon getan habt. Peter Helling aus der Kulturredaktion ist bei mir. Er war bei der Präsentation heute dabei und hat den Entwurf genau unter die Lupe genommen. Peter, es heißt, das Gebäude soll so aussehen wie Wellen, die sich ausbreiten. Mich erinnert das auch so ein bisschen an eine Designerlampe aus den 70er Jahren. Wie ist denn dein Eindruck von dem Entwurf?
Ja, ich habe auch schon den Begriff Torte gehört. Oder
ja, so mehrere Schichten.
Schicht-Torte. Das drängt sich ein bisschen auf, wenn man das sieht. Und dann ist der zweite Blick aber einer, wo ich denke, wow, das ist das, was wirklich hier gerade nötig ist, nämlich ein fließender Entwurf, einer, den man begehen kann, der für die Menschen ist, der sich öffnet, der mit so einer schönen skandinavischen Lässigkeit, insofern ist deine Lampenassoziation ziemlich gut, sich aufmacht in den Hafen hinein und bepflanzt ist, der ein halber Park ist. Man denkt so, huch, ist das jetzt schon Oper oder war das gestern noch Park? Also das heißt, man kann da wirklich reinspazieren und auf Ebenen, auf Terrassen nach oben gehen, zu Pavillons, zu Cafés, die auch für alle zugänglich sind, auch diejenigen, die eben kein Opernticket haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde, dass dieser Entwurf wirklich Offenheit zeigt, Transparenz und Leichtigkeit. Und ich finde, er hat was wahnsinnig Einladendes. Entworfen ihn die Bjarke Ingels Group aus Kopenhagen. Das ist insofern ganz interessant. Die sind bekannt dafür, wirklich ungewöhnliche, spektakuläre Bauten zu machen. In Kopenhagen kennen viele vielleicht, haben sie ein Kraftwerk in einen Skiabhang verwandelt. Also die denken wirklich Orte völlig neu.
Auf der anderen Seite, wird das nicht wahnsinnig anspruchsvoll, das zu bauen?
Ja, das wird es. Absolut. Es ist jetzt so, dass wir vor einer zweijährigen Planungsphase allein stehen. Da muss jetzt genau geguckt werden, wie das überhaupt funktioniert. Das Gelände muss überhaupt bebaubar werden. Der Barkenhöft, umgeben von drei Seiten Wasser, der muss jetzt überhaupt ertüchtigt werden, dass dieser Bau stattfindet, bevor es überhaupt losgeht. Gleichzeitig muss die hamburgische Bürgerschaft nochmal abstimmen über den Vertrag mit der Kühne-Stiftung. Das ist die Stiftung von Klaus-Michael Kühne, die zum Großteil für die Finanzierung des Gebäudes verantwortlich ist. Da muss jetzt wahnsinnig viel passieren, technisch, organisatorisch, finanziell, bis es losgeht. In zwei Jahren soll es übrigens losgehen und optimistisch steht dann das Gebäude vielleicht Mitte der 2030er Jahre.
Okay, du hast das aber alles schon im Blick und wirst das auch weiterhin im Blick behalten. Kommen wir nochmal auf die Kosten. Eine halbe Milliarde soll die Oper Stand jetzt kosten. Wird das komplett von der Kühne-Stiftung übernommen?
Nein, es wird nicht komplett von der Kühne-Stiftung übernommen. Es ist so, dass sich die Stadt bereit erklärt hat, 147 Millionen beizusteuern, um den Barkenhöft überhaupt ertüchtigen zu können. Das heißt, von diesen angedachten 500 Millionen kommen 147 von der Stadt. Der Rest kommt von der Kühne-Stiftung und jetzt ganz wichtig, sollte es wie bei der Elbphilharmonie plötzlich überbordende Kosten geben, sollten die Kosten nach oben sprengen, dann übernimmt die Kühne-Stiftung. Also sprich, mehr als das wird die Stadt nicht bezahlen.
Da hast du meine nächste Frage schon vorweggenommen. Ist auch gut so. Wenn jetzt aber die Kosten immer noch weiter explodieren, könnte es dann theoretisch auch sein, dass die Kühne-Stiftung jetzt schon vorher sagt, oh, das wird uns doch zu teuer. die Oper wird doch nicht gebaut?
Dafür ist diese zweijährige Planungsphase da. Also in zwei Jahren schauen sich alle in die Augen, dann wird nochmal genau alles auf den Tisch gelegt. Also die Idee ist jetzt dahinter, anders als bei der Elbphilharmonie, jetzt so gut und so genau zu planen, dass die Kosten eben nicht überbordend werden. Das heißt, in zwei Jahren gucken sich alle nochmal alles an, schauen sich in die Augen und sagen ja oder nein. Da hat mir heute Jörg Dräger von der Kühne-Stiftung nochmal gesagt, er geht davon sehr fest aus, dass das klappen wird. Aber dennoch wird es diesen Sicherheitsmechanismus geben, damit die Stadt und damit auch die Kühne-Stiftung nicht plötzlich vor einem riesigen Berg an Kosten stehen.
Aber um nochmal auf den Entwurf zurückzukommen, du findest, es lohnt sich, das zu bauen.
Ich finde, es lohnt sich. Es ist tatsächlich eine ganz beschwingte Architektur. Und was auch wichtig ist, dass dieses Gebäude ein Scharnier, ein Brückenkopf sein soll zwischen dem unfertigen Elbtower und der Elbphilharmonie. Das sind ja beides sehr markante, sehr zackige Gebäude, die nach oben ragen. Und dazwischen liegt jetzt eine Oper, die nicht hochstapelt im wahrsten Sinne, sondern die versucht, auf dem Boden zu bleiben. Und der Architekt spricht tatsächlich von einer Art künstlicher Küstenlandschaft, die er da bauen will. Also da ist was ganz Weiches dazwischen, zwischen diesen beiden Zacken. Und ich glaube, das wird das Spannende für die Silhouette von Hamburg. Carsten Broster, der Kultursenator, sagte, ein Entwurf, der Lust auf Zukunft macht. Und da ist was dran. Was mich am meisten überzeugt hat, das ist der Blick in den zukünftigen Opernsaal. Der soll nämlich komplett aus Holz, mit Holz ausgekleidet sein und nimmt diese Wellenbewegungen auf. Das heißt, wir haben eine Wellenbewegung, so ein bisschen wie wenn du ein Steinchen in einen Teich wirfst, dann macht das ja auch diese Riffel, diese Wellen, die sich kreisförmig ausbreiten. Und genauso soll dieser Entwurf auch ein bisschen sein. Und das Herzstück ist eben dieser Saal. Ich glaube, das ist ein Saal, der für Opernfans, aber eben auch für alle Bürgerinnen und Bürger eine großartige Sache wird. Man kann da wirklich seine Stadt auch nochmal neu erleben.
Und du wirst diesen Prozess, bis es dann mal steht, weiterhin begleiten. Vielen Dank. Unbedingt. Macht Spaß, dir beim Schwärmen zuzuhören.
Danke.
Wie sollen Schulen mit dem Thema Handy umgehen? Da gibt es schon lange Diskussionen darum und sogar die Forderung, Handys an Schulen komplett zu verbieten. An vielen Schulen in Hamburg gibt es auch schon Regelungen dazu, wo und wie Schülerinnen und Schüler das private Handy nutzen dürfen. Aber es ist unübersichtlich und es gibt viele Meinungen, auch in der Politik. Deshalb haben sich Hamburg und Niedersachsen zusammengetan, damit jetzt die beiden Bundesländer zumindest auf einen Nenner kommen. Was Sie sich vorstellen, das haben Hamburgs Schulsenatorin Xenia Bekeres und Niedersachsens Kultusministerin Julia Willi-Hamburg heute vorgestellt. Also ein komplettes Handyverbot wird es demnach nicht geben, stattdessen Empfehlungen. Und was das nun im Einzelnen heißt, das weiß Annalena Ehle, die ja das genau verfolgt. Annalena, was sind das für Empfehlungen?
Ja, das sind einmal konkrete Empfehlungen, wie und ab wann die Schülerinnen und Schüler ein Handy benutzen dürfen, aber auch rechtliche Hinweise, also was ist eigentlich möglich. Dann sind da auch nochmal die gesundheitlichen Aspekte aufgeführt, also dass die Smartphone-Nutzung zum Beispiel zu psychischen Problemen führen kann. Und es gibt auch Formulierungshilfen für Hausordnungen. Also diese Empfehlungen sind wirklich sehr, sehr umfangreich. Und um da mal so ein paar Beispiele zu nennen, was die Schulbehörde empfiehlt für Grundschulen und für die 5. und 6. Klassen ist die Empfehlung wirklich ganz eindeutig, keine Smartphones. Also wörtlich steht da drin, ein generelles Nutzungsverbot auf dem Schulgelände ist sinnvoll. Dasselbe gilt auch für Smartwatches. Und wenn doch Smartwatches, dann sollte auf jeden Fall die Mithörfunktion bei der Verwendung der Uhren deaktiviert werden. Ab der 7. Klasse empfiehlt die Schulbehörde unter anderem, dass handyfreie Zeiten und Zonen festgelegt werden. Außerdem soll dann auch das Medienverhalten im Unterricht regelmäßig thematisiert werden. Und ja, privat sollten Schülerinnen und Schüler Smartphones generell nicht im Unterricht benutzen dürfen. Und ab der 11. Klasse empfiehlt die Behörde, die digitalen Geräte auch in den Unterricht zu integrieren.
Okay, das sind Empfehlungen, ziemlich umfangreich, sagst du. Heißt das denn, die Schulen müssen erstmal nichts? Sie können diese Empfehlungen umsetzen oder eben auch nicht?
Naja, also die Schulen sind jetzt tatsächlich aufgefordert, schon zu handeln. Also die müssen eine Entscheidung treffen. Verbindlich ist, dass sie jetzt ungefähr ein Jahr Zeit haben, Regeln festzulegen. Und an diesen Empfehlungen sollen sie sich eben orientieren. Aber innerhalb eines Jahres muss jetzt irgendwie was passieren.
Und Schulen, die sagen, ja, wir haben das ja schon alles geregelt, unsere Regeln sind super, müssen die noch was machen oder könnten die sagen, hier steht doch alles?
Ja, tatsächlich sind das in Hamburg auch schon sehr viele Schulen, die Handyregeln festgelegt haben oder gerade auch dabei sind, welche festzulegen. Schulsenatorin Xenia Bekeres hat heute gesagt, dass die Behörde das nämlich abgefragt hat. Und bei 85% aller Schulen gibt es wohl schon Regelungen. Und sie hat mal erklärt, was die denn jetzt eigentlich machen sollen.
Für diejenigen ist die Handreichung dann eine, ihre Regelung noch einmal zu reflektieren, gegebenenfalls nachzuschärfen und vielleicht auch eine Bestätigung darin zu sehen.
Okay, das hört sich ja erstmal so an, als würden 85% der Schulen möglicherweise nichts ändern und sich das alles erstmal so angucken. Warum halten die beiden Politikerinnen das jetzt für die beste Lösung, eben einfach so Empfehlungen auszusprechen?
Ja, also die sagen einfach, dass pauschale Verbote wohl nicht die gewünschte Wirkung erzielen würden. Das hätten Studien gezeigt. Demnach nutzten trotz eines Verbots rund 30% der Schüler weiterhin ihr Smartphone und etwa 40% fühlten sich einfach ohne Unwohl. Und deswegen müsste wohl ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Smartphone gelernt werden. Und außerdem ist es ihnen eben auch wichtig, dass alle hinter den Regeln stehen und die auch gemeinsam beschlossen werden. Das läuft ja über die Schulkonferenz und die Hausordnung. Und an dieser Schulkonferenz nehmen eben Schulleitung, Lehrer, Eltern und Schüler teil. Und genau das soll jetzt ja sozusagen dann beschlossen werden innerhalb eines Jahres.
Okay, und dieses Konzept aus Hamburg und Niedersachsen, wie kommt das jetzt an? Wie sind die Reaktionen?
Also bei der Hamburger Schülerinnenkammer kommt das im Großen und Ganzen gut an, denn die sagt auch, dass ein generelles Verbot nichts bringen würde. Und sie findet es auch gut, dass alle beteiligt sind. Aus Sicht der Elternkammer ist das auch ein guter und wichtiger Schritt, jetzt mal so Orientierungspunkte vorzulegen und die Schulen auch einfach aufzufordern, die Regeln vielleicht weiterzuentwickeln. Und auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW Hamburg, begrüßt, dass die Schulbehörde Empfehlungen veröffentlicht hat, in der eben kein pauschales Handyverbot vorgesehen ist. Kritik kommt aber von der CDU. Die Abgeordnete Birgit Stöver sagt wörtlich, eine Handlungsempfehlung für die Schulen bleibt am Ende eben nur eine Empfehlung und keine Sicherheit. Ja, und sie bezweifelt, dass sich die Situation so verbessere.
Auf jeden Fall wird diese Diskussion jetzt noch sehr lange weitergehen und wir werden bestimmt nochmal drüber sprechen.
Auf jeden Fall, das machen wir.
CMA CGM. Vielleicht habt ihr diese Buchstaben schon mal auf einem Schiff im Hamburger Hafen gesehen. Und falls ihr euch fragt, CMA CGM was? Ja, das ist eine französische Reederei. Und wofür die Buchstaben stehen, da brauche ich mal kurz die Hilfe meiner Podcast-Kollegin Maiken Nielsen. Die kann das viel besser.
Compagnie Maritime d'Affrètement, Compagnie Générale Maritime.
So ist es nämlich und das klingt so gut. Bitte gleich nochmal.
Compagnie Maritime d'Affrètement, Compagnie Générale Maritime.
Herrlich. Und falls ihr euch das schon gefragt habt und mal gefragt werdet heute Abend, dann könnt ihr flexen mit eurem maritimen Wissen. Das ist aber alles nichts Neues für Dietrich Lehmann. Der ist jetzt im Studio und hat für uns eine brandheiße Neuigkeit über CMA CGM und den Hamburger Hafen. CMA CGM beteiligt sich nämlich am Eurogate Terminal. Dietrich, warum machen die Franzosen das?
Also es geht natürlich darum, dass CMA CGM sich Zugriff auf Umschlagskapazitäten sichern will. Die Reedereien machen das gerade aktuell überall auf der Welt. Die haben ja gerade während der Corona-Pandemie und in den ersten Monaten, Jahren danach viel, viel Geld verdient. Die Bücher sind gut gefüllt, die Kassen sind voll. Und dieses Geld, das legen die Reeder nicht nur in Schiffe an, sondern eben auch in wirklicher fester Infrastruktur an Land. Und sie wollen sich damit eben einfach auch Zugriffsrechte sichern, dass ihre Schiffe, ich sag mal, bevorzugt abgefertigt werden. Also ich kann nicht einfach mit einem großen Frachter in den Hafen kommen und denken, so jetzt werde ich abgefertigt, sondern ich muss letztendlich irgendwie auch sagen können, ich muss mitreden können, wie funktioniert das an Land? Und das machen die Reeder, indem sie sich Anteile an Hafenanlagen, an Terminals kaufen.
Und wir haben ja auch die große Konkurrenzreederei MSC, die gerade beim Hamburger Hafenbetreiber Hala groß eingestiegen ist. Also offenbar schläft da die Konkurrenz auch nicht. Ist das unterm Strich eine gute Nachricht für den Hamburger Hafen nach dem Motto Konkurrenz belebt dann das Geschäft?
Naja, also es ist eine gute Nachricht für den Hamburger Hafen, sagt zum Beispiel Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard. Sie sagt, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir den Hafen wieder ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf herausholen. Jahrelang war es eher so, dass Hamburg Marktanteile verloren hat gegenüber der Konkurrenz. Und die Analyse von einigen Fachleuten war, ja, das lag auch daran, dass die Reeder eben Hamburg bislang keinen Zugriff hatten. Also Reederbeteiligung an Terminals, das war eher eine Ausnahme. Es gab welche, Costco, wir erinnern uns, ein toller Ort, da gab es viele Diskussionen darüber. Ein bisschen unter dem Radar ist auch, dass Hapag-Lloyd in Altenwerder eine Terminalbeteiligung hat. Aber das war so ein bisschen auf dem niedrigeren Niveau. Und tatsächlich der Einstieg von MSC bei der Hala, sagt der Senat, das war so der Wendepunkt. Dadurch ist Hamburg wieder mehr auf der Landkarte der Reeder und der Geschäftsinteressen der Reeder gelandet. Und wir haben viele Anfragen erhalten, hören wir hinter vorgehaltener Hand bei den Hafen Managern in Hamburg, dass man sich vielleicht auch von anderer Seite hier noch beteiligen will. Jetzt hat es letztendlich CMA CGM das Rennen gemacht bei Eurogate.
Also kurze Antwort ist tatsächlich eine gute Nachricht.
Es ist erstmal eine gute Nachricht und es ist auch eine gute Nachricht für zukünftige Investitionen in den Hamburger Hafen, denn wir alle wissen, das kostet viel Geld. Da redet man nicht über ein paar hundert Millionen, sondern gleich über Milliarden Euro, die investiert werden müssen, wenn man Anlagen wie Eurogate modernisieren will und eben auch erweitern will. Eurogate soll ja ausgebaut werden, soll im Zuge der Westerweiterung nochmal die Hälfte mehr Kapazität bekommen. Das ist viel Geld, das da in die Hand genommen werden muss und das macht man natürlich nur, wenn man einen starken Partner an der Seite hat.
Scheint ja einiges in Bewegung zu sein im Hamburger Hafen. Worauf guckst du da im Moment besonders?
Ach, es ist tatsächlich mal eine spannende Zeit, weil ich habe es gerade eben so geschildert, es war ein bisschen lange Zeit so, es dümpelte vor sich hin und jetzt gibt es viel Bewegung. Also Containersegment, das ist das eine. Spannend ist natürlich auch, schafft Hamburg die Wende hin zu einem Energiehafen, wie sich das auch der Senat vorgenommen hat. Energieimporte, nachhaltige Treibstoffe, nachhaltige Kraftstoffe, das ist ein Punkt, wo Hamburg ja sich Großes vorgenommen hat, aber wo noch nicht ganz klar ist, wird das wirklich so klappen, wie man sich das Ganze erhofft. Und dann natürlich ist auch der Punkt, wie schafft es Hamburg, das Ganze klimaneutral im Hafen zu schaffen. Wir haben ja den Klimaentscheid gehabt. Das ist eine spannende Frage, wie der umgesetzt werden kann, umgesetzt wird im Hamburger Hafen. Das wird also nicht langweilig.
Auf keinen Fall. Und ich freue mich schon, wenn du demnächst mal wieder da bist und uns die nächste Entwicklung da schildern kannst. Und ihr werdet euch jetzt bestimmt nie wieder fragen, CMA, CG was. Vielen Dank, Dietrich. Das war's für heute, für diesen Donnerstag. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und an Patricia Geier in der Produktion. Die hat dafür gesorgt, dass Hamburg heute gut klingt. Eine frische Folge gibt's dann morgen schon wieder. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.